Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Guten Morgen, liebe Gemeinde. Guten Morgen auch an alle Zuschauer, die von zu Hause aus zusehen. Wir werden heute über ein Thema sprechen miteinander, über das man eigentlich nicht spricht. Zumindest hört man das immer wieder in unserer Gesellschaft. Es gibt ja so manches, was eher ein Tabu ist. Habt ihr schon mal den Spruch gehört, über Geld spricht man nicht? Kennt jeder von uns, oder? Es gibt Gesellschaften, da redet man ganz offen darüber, aber nicht bei uns. Ich habe immer mal wieder so von klein auf den Spruch gehört, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Habt ihr das auch gehört? Ja, jeder sollte es haben, aber darüber reden tut man nicht, weil es zu persönlich ist, schon fast intim. Ich habe mich selbst beobachtet, eben bei der Kindergeschichte, die ja schon perfekt einleitet zu diesem Thema. Und ich muss sagen, ja, da kommt hier und da manchmal so ein Gedanke auf, oh, sollte man das echt so vor versammelter Mannschaft der ganzen Gemeinde, vor den Kleinen schon so thematisieren? Ist es vielleicht auch für unseren Glauben etwas Unangenehmes, dass wir sagen, ein Teil unseres hart verdienten Geldes gehört gar nicht uns? Wenn ich so zurückschaue auf meine Zeit im Dienst für Gott als Prediger, jetzt bald 15 Jahre, dass ich offiziell im Dienst bin, mal ganz abgesehen von dem Ehrenamtlichen vorher, ich habe dieses Thema vernachlässigt. Ich habe über das Thema sehr wenig gesprochen. Ich bin sogar leider so weit gegangen, bei Adventistenkindern anzunehmen, dass das eh bekannt sei. Und wenn ich die in Bibelstunden hatte, dann habe ich das vielleicht nur mal kurz, mal flüchtig angesprochen. Und dann ist mir eines immer mehr bewusst geworden. Beim Geld hört die Freundschaft auf. Ich habe das hier mit einem Fragezeichen versehen. Ein anderer Spruch, der euch sicherlich gut bekannt ist. Es ist nicht gut, dass das so ist. Zwischenmenschlich ist das nicht gut. Man sagt ja auch gerne, das muss ich richtig zusammenkriegen, gute Rechnung, gute Freundschaft. Irgendwie so in dieser Art. Ich habe das immer wieder auch erlebt. Beim Geld kann die Freundschaft aufhören, wenn man nicht offen, transparent und ehrlich miteinander umgeht. Und ich möchte das heute auf den Glauben übertragen und uns fragen, wie ehrlich sind wir in unserer Freundschaft, unserer Beziehung zu Gott, wenn es um unser Geld geht. Es sind zwei Dinge, die unser Leben beeinflussen wie nichts anderes. Und tatsächlich findet man dazu auch in dem ganz praktischen Buch der Bibel, dem Predigerbuch, ausgezeichnete Gedanken. Prediger 9, Vers 11. Alles liegt an Zeit und Glück. Unser Leben wird bestimmt von der Zeit, die uns gegeben ist. Die 24 Stunden jeden Tag, die 7 Tage in der Woche, 365 Tage im Jahr und vielleicht 70 oder 80 Jahre, wie Mose in Psalm 90 sagt, für unsere ganze Lebenszeit. Und wir planen immer sehr stark mit der Zeit, die wir haben. Das kann die Frage sein, wie lange brauche ich für die Ausbildung? Wie lange brauche ich, bis ich auf der Karriereleiter dort angekommen bin, wo ich hin will? Wie viel Zeit habe ich noch bis zur Rente? Kann ich mir dies oder jenes noch leisten bis dahin? Und damit wären wir schon beim anderen Thema, beim zweiten, nämlich das Geld. Unser Leben wird beeinflusst von diesen beiden Dingen wie von nichts anderem. Und alles spielt sich irgendwie innerhalb dieser Parameter ab. Und so wird in Prediger 10, Vers 19 auch schön auf den Punkt gebracht, das Geld muss alles zu Wege bringen. In den Kapiteln vorher hören wir viel über die hochtrabenden Pläne, die König Salomo in seinem Leben hatte, und er hat sie auch alle verwirklicht, denn er war der reichste König, den es jemals gab. Und er kommt zu diesem Schluss, ohne Geld wäre das nicht möglich. Man braucht die Zeit für Vorgehaben, man braucht aber auch das Geld dafür. Wenn es um die Zeit geht, da haben wir ganz besondere Prinzipien als Adventisten. Wir haben den Sabbat, der unser Leben taktet. Der Sabbat ist für uns besondere geweihte Zeit. Das vierte Gebot sagt das, macht es ganz klar. Der Sabbat ist das Zeichen der Zugehörigkeit zum Volk Gottes, 2. Mose 31, 13. Braucht man gar nicht diskutieren, steht so da. Der Sabbat ist die Grundlage unseres Glaubens, als Adventisten ganz besonders. Erste Engelsbotschaft, den Schöpfer anbeten, den der geschaffen hat. Und mit welchem Gebot wird das zum Ausdruck gebracht? Wenn nicht mit dem vierten, dem Sabbatgebot, das mich lehrt, gedenke deines Schöpfers. Der Sabbat ist Teil unseres Namens, weil diese Botschaft so wichtig, so essentiell ist. Wir sind siebenten Tags Adventisten. Jeder, der sich von uns buchstabieren lässt, wie wir heißen, und sicherlich musstet ihr das auch schon öfters tun, mir passiert das immer wieder, der weiß sofort, dass der Sabbat oder dass unsere Zeit irgendwie von Gott getaktet wird. Es ist der Taktgeber unseres Lebens. Idealerweise planen wir unsere gesamte Woche mit Blick auf den letzten Tag, auf den Sabbat, um alles vorbereitet zu haben und als Krönung dieser 7-Tage-Woche einen Tag innezuhalten, zurückzuschauen und uns zu freuen an dem, was wir die Woche über geleistet haben, zu freuen an dem, was Gott uns geschenkt hat über diese vergangenen 6 Tage. Und damit sind wir schon bei einem weiteren Gedanken zum Sabbat, die Verheißung des Segens. Wenn wir unser Leben nach dem Sabbat, nach Gottes Uhr takten, ist uns reicher Segen verheißen. In Jesaja 58, 13 und 14 hören wir, dass es der Segen, das Erbe Jakobs ist, das Erbe des Volkes Gottes wird uns zuteil, wenn wir den Sabbat halten. Jesaja 56, 1 bis 6 hören wir von der zukünftigen messianischen Botschaft, das Evangelium, das in die ganze Welt gehen wird, und erfahren in diesen 6 Versen gleich 3-mal von dem Zeichen des Bundes, dem Sabbat, als Grundlage für dieses Volk Gottes. 2. Mose 31, 13, wie schon erwähnt, hören wir, das ist ein ewiges Zeichen für alle Generationen. Entsprechend dürfen wir erwarten, dass Gott uns mit dem Erbe Jakobs segnet, wenn wir unser Leben, unsere Lebenszeit takten lassen nach Gottes Uhr. Ich hoffe, das ist nichts Neues, was ich sage. Und das Thema heute ist nicht der Sabbat. Aber das ist die eine Grundlage für unser Leben. Die andere Grundlage, über die ich heute sprechen möchte, ist das Geld. Wenn wir unsere Zeit in besonderer Weise unter Gottes Herrschaft stellen, wie sieht es da mit unserem Geld aus? Ich habe folgende Grafik kürzlich gesehen. Ich sitze im Unionsausschuss der Österreichischen Union und wir müssen uns natürlich regelmäßig auch mit den Finanzen beschäftigen. Und diese Grafik wurde uns im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 vorgelegt. Ihr seht die Überschrift Zehntenaufkommen, das ist jetzt Januar oder Jänner bis Mai 2023. Die Balken, die ihr hier seht, da habt ihr dunkelblau das Aufkommen des Vorjahres, in hellblau das, was im Jahr 23 neu aufgekommen ist, und der grüne Balken, schön beschriftet, da erkennt ihr die Differenz, nämlich das, was an Zuwachs war. Wenn man sowas sieht, freut man sich natürlich, da ist was vorangegangen, da ist mehr Geld in die Schatzkammern Gottes geflossen. Aber dann schaut man sich Januar, Februar, März an. Im April sagt man sich, okay, da ist ein kleiner Ausreißer, eigentlich müsste es doch jetzt auf einem höheren Niveau weitergehen. Man denkt an die Inflation und die höheren Tarifabschlüsse und freut sich, dass das jetzt in diese Richtung weitergeht. Und dann kommt da der Mai und ich kann euch sagen, die nächsten Monate sehen nicht besser aus. Da geht's wieder runter. Dann fragt man sich natürlich, woran liegt das? Und die Frage ist in dem Fall ganz schnell beantwortet. Erinnert sich noch jemand von euch, was Lektionsthema war vergangenes Jahr im 1. Quartal? Das ist eine schwere Frage. Ich glaube, es ist schon schwer zu beantworten, was war im 1. Quartal. Man geht es zwar 13 Sabbate durch, aber man hat es jetzt nicht so präsent. Ich kann es euch sagen, Haushalterschaft. Und bei dem Lektionsthema Haushalterschaft geht es natürlich nicht nur Haushalt Zeit oder Kraft, Gaben, die Gott uns gegeben hat, sondern es geht auch ganz maßgeblich um das Geld, das Gott uns gibt, damit wir damit haushalten. Dieses Thema kommt regelmäßig. Ich weiß nicht genau alle wie viele Jahre, aber ich meine nur geschätzt, alle 5, 6 Jahre haben wir dieses Thema. Und jedes Mal, wenn dieses Thema dran ist, sieht die Kurve so aus, wie ihr sie hier links im Bild seht. Nicht nur in Österreich. Das ist ein weltweites Phänomen. Weltweit. Es geht hoch während des Quartals. Es erreicht einen Höhepunkt zum Ende des Quartals. Das ist im März hier. Und dann flaut es ganz schnell wieder ab. Das gefällt mir nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das seht. Mich stimmt das nicht glücklich, weil mir das zeigt, dass es hier um gefühlsmäßige, emotionale, sporadische Handlungen geht. Da ist gerade mal ein Thema dran, da ist gerade was Mode und das mache ich mit. Aber es ist nicht nachhaltig. Und meine Überzeugung ist grundsätzlich, egal um welches Thema es geht, es sollte etwas Nachhaltiges sein. Wenn ich mich für etwas entscheide, dann nicht nur für 2 oder 3 Monate, sondern dauerhaft. Wenn wir uns anschauen, wie es über das Jahr aussieht, dann haben wir aktuell folgende Zahlen für vergangenes Jahr. Für Österreich 1.900 Euro pro Jahr pro Gemeindeglied. Das ist der Schnitt des Zehntenaufkommens in Österreich. Das würde bedeuten, dass das durchschnittliche Gemeindeglied in Österreich nicht mehr als 19.000 Euro im Jahr zur Verfügung hat. Wer die Preise in Österreich kennt, weiß, dass es ganz schwer ist, davon zu leben. Das ist möglich. Aber wenn ich mir den Durchschnitt unserer Gemeinde anschaue, dann muss ich sagen, die leben schon besser als am Existenzminimum. Und das hier ist weniger als das Existenzminimum. Der Durchschnitt des österreichischen, eines österreichischen Jahresgehalts, wenn man Vollzeit arbeitet und das ganze Jahr beschäftigt ist, das sind die Bedingungen, liegt bei fast 60.000 Euro. Das ist das Dreifache. Das Durchschnittsgehalt ist das Dreifache. Wir müssen natürlich bedenken, nicht jeder, der auf der Gemeindeliste steht bei uns, ist berufstätig. Und nicht jeder, der berufstätig ist, arbeitet Vollzeit oder das ganze Jahr. Wenn man das alles mitbedenkt und runterrechnet, dann kommt man auf 7% des Bruttolohnes, der gegeben wird in unseren Gemeinden. Also trotzdem noch nicht der Zehnte, selbst wenn man mitbedenkt, wie viele nicht arbeiten, wie viele nicht Vollzeit arbeiten, nicht ganzjährig arbeiten, hat man immer noch nicht 10% beisammen. Und wenn man dann genauer reinschaut in die Bücher und sich anschaut, wie viele geben denn im Vergleich zu all denen, die wir auf den Listen stehen haben österreichweit, dann erfahren wir, etwa 60% der Gemeindeglieder geben überhaupt ihren Zehnten. Nur 60%. Ich weiß nicht, wie es euch mit dieser Zahl geht. Mich stimmt die gar nicht glücklich. Und da geht es jetzt gar nicht darum, dass dieses Geld gebraucht wird für wichtige Projekte. Natürlich ist das auch ein Gedanke, den ich da habe. Das zeigt mir aber auch vom seelsorgerlichen Aspekt, es gibt 40%, denen das Geld offenbar wichtiger ist als klare Gebote, die wir in der Bibel vorfinden. Und das macht mir Sorge. Wenn es so ist, vielleicht ist irgendwas nicht berücksichtigt, vielleicht übersehe ich da auch irgendwas, aber wenn 40% der Gemeindeglieder keinen Zehnten geben, dann bedeutet das für mich, da ist das Geld wichtiger als geistliche Prioritäten, als geistliche Ansprüche. Was die Gaben angeht, so liegen wir in Österreich bei 2% des Einkommens. Da kann man weder gut noch schlecht sagen, denn das ist eine freiwillige Sache. Da ist kein Maß gegeben, an das man sich halten müsste. Aber wir sagen, es sollte doch in etwa vielleicht diese Durchschnitt 2-3% sein. Vielleicht auch ein bisschen mehr, wenn es möglich ist. Der Zehnte ist ein göttliches Versprechen für wirtschaftliches Wohlergehen. Beginnen wir mit dieser Verheißung. Und damit haben wir auch eine Brücke zum Sabbat geschlagen. Der Sabbat ist Verheißung für göttlichen Segen, der Zehnte ganz genauso. Der Text, der uns vermutlich zuerst einfällt, wenn wir den Zehnten denken, ist Maleachi 3. Ich möchte mit euch lesen und ihr seht, ich habe Einzelnes unterstrichen, was ich besonders hervorheben möchte. Darf ein Mensch Gott berauben? Ja, ihr beraubt mich. Ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Und jetzt kommt die Antwort, im Zehnten. Ihr seht, ich habe hier in Klammern dazu gegeben, das ist die Pflichtabgabe, denn gleich kommt noch, und im Hebopfer. Das wären die freiwilligen Gaben. Beides wird hier zusammengefasst. Obwohl wir bei den freiwilligen Gaben kein genaues Maß haben, sagt Gott hier, ihr betrügt mich, weil ihr sie nicht bringt. Also auch wenn er nicht sagt, wie viel genau er erwartet, dass überhaupt etwas gebracht wird. Im Zehnten und im Hebopfer. Mit dem Fluch seid ihr verflucht, mich aber beraubt ihr weiterhin. Ihr, die ganze Nation, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Hause ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtlos bleibt, spricht der Herr der Herrscher. Und alle Nationen werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein, spricht der Herr der Herrscher. Maleachi, der letzte Prophet des Alten Testaments. Wir befinden uns hier vermutlich im 5. Jahrhundert. In jedem Fall sind wir hier nach dem Exil. Nach dem Exil haben wir es mit einer Gemeinde zu tun, die aus der Exilserfahrung gelernt hat, die vieles besser machen möchte, die die Gebote Gottes ernster nimmt und doch in diesem Gebot versagt. Interessant finde ich, und ich habe sie auch fett gedruckt, es ist nicht die Rede davon, dass sie nichts bringen würden. Es ist die Rede davon, dass sie nicht den ganzen Zehnten bringen. Und den Eindruck habe ich eben auch, wenn ich mir die Zahlen anschaue, die ich eben präsentiert habe. Da wird ja schon was gegeben, aber es ist nicht das Ganze. Da waren andere Dinge dann vielleicht im Moment, in diesem Monat, doch wichtiger. Und wenn das Gehalt dann kommt, dann nehme ich ein bisschen was weg, weil das andere, das wollte ich mir schon so lange leisten. Oder was auch immer die Gründe sein mögen. Wenn ich mir die nächsten Verse hier anschaue, dann sehe ich, dass Gott etwas vorhat. Es geht ihm nicht einfach darum, ich habe ein Recht an dir. Ich habe dir Kraft und Leben geschenkt. Ich habe dir Intelligenz gegeben und ich habe dir geholfen, diesen Arbeitsplatz zu bekommen und ein regelmäßiges Einkommen. Ich habe ein Recht darauf. So könnte Gott argumentieren. Aber das macht er nicht. Sein Vorhaben ist vielmehr, ich will dich segnen. Jetzt bitte, halte diesen Segen doch nicht zurück. Wenn du nicht den ganzen Zehnten zahlst, so verstehe ich Gott hier, kann ich dir auch nicht den ganzen Segen geben, den ich vorhabe. Und damit stellt sich unterm Strich eine ganz einfache Frage. Wollen wir den ganzen, den vollen Segen Gottes haben oder wollen wir nur, wie die Zahl der Folie vorher zeigt, nur 70% des Segens oder vielleicht noch weniger? Das ist das, was ich hier lese in diesem Vers. Wenn ich nicht will, dass meine Arbeit fruchtlos bleibt, wenn ich möchte, dass ich Segen erlebe, auch finanziellen Segen, dann muss ich die Bedingung erfüllen, die Gott daran stellt. Eine Fußnote dazu, ein Disclaimer. Das ist unsere Überzeugung als Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten, dass das wichtig ist und nicht irgendwann in der Vergangenheit abgetan. Wir kommen zu diesen Gedanken auch noch, dass das natürlich für die Gemeinde heute noch zählt. Was ich aber sagen möchte, ist, das ist kein Evangelium des Wohlstands. Das könnte man missverstehen. Das bedeutet nicht, wenn man den vollen Zehnten zahlt, dann werden wir hier noch Millionäre sitzen haben. Was Gott hier verspricht, ist, dass wir reichen Segen erleben, in dem Sinne, dass er sich kümmert, dass der Fresser die Mühe, die wir uns gemacht haben, nicht mehr bedrohen kann. Dass die Projekte, die ich habe, was ich in der Arbeit leiste, das, was ich tue, wo ich mir erwarte, eine Frucht dafür zu erhalten, dass ich die auch bekomme. Wenn ich nicht arbeite, wird Gott kein Wunder tun, um mich reich zu segnen. Wenn ich schlecht arbeite, wird er kein Wunder tun, damit ich mehr Geld bekomme. Das möchte ich nur klarstellen. Aber er wird dafür sorgen, dass Hindernisse aus dem Weg geräumt werden, die den Segen vielleicht zurückhalten könnten. Dafür wird er sorgen. Das ist das, was er hier sagt. In den Testimonies von Ellen White, Band 2, lesen wir Folgendes. Auf ihre Zeit bezogen, ihr habt jetzt hier gleich Bilder, die müssen wir natürlich im 19. Jahrhundert verstehen, wenn es um Kühe beispielsweise geht. Aber die Botschaft, das Prinzip, glaube ich, ist für jeden gut verständlich. Sie schreibt Folgendes. Diejenigen, die selbstsüchtig ihre Mittel zurückhalten, brauchen sich nicht zu wundern, wenn Gottes Hand zerstreut. Das, was zur Förderung des Werkes und der Sache Gottes hätte eingesetzt werden sollen, aber zurückgehalten wurde, wird vielleicht einem leichtsinnigen Sohn anvertraut, der es vergeudet. Der Gedanke und der Kontext hier ist, Menschen, die Geld zurückbehalten, um es als Erbe weiterzugeben. Auch an ungläubige Kinder. Und so ist das, was eigentlich Gott gehört hätte, der Zehnte, verschwendet worden an jemanden, der mit diesen heiligen Gütern gar nicht umzugehen weiß. Ein schönes Pferd, der Stolz eines eitlen Herzens, wird vielleicht tot im Stall gefunden. Was wäre das heute? Vielleicht ein gutes Auto, das ich mir geleistet habe, das die ganze Zeit Mucken macht und mich sehr viel Geld bei den Reparaturen kostet. Könnte man so übertragen. Gelegentlich kann eine Kuh sterben. Es kann zu Verlusten bei Früchten oder anderen Ernten kommen. Ich setze vielleicht Geld ein für etwas, das mir wichtig ist. Ich investiere in etwas, von dem ich mir Gewinne hoffe. Und es geht alles daneben. Gott kann die Mittel, die er seinen Verwaltern geliehen hat, zerstreuen, wenn sie sich weigern, sie zu seiner Ehre einzusetzen. Einige, so sah ich, haben vielleicht keinen dieser Verluste, der sie an ihre Nachlässigkeit in der Pflicht des Zehntengebens, erinnert. Dann mag ihre Situation umso hoffnungsloser sein. Gerade dieser letzte Satz, der hat mich aufmerken lassen. Man kann nicht immer erwarten, dass Gott den Fresser schickt, dass er das Werk der Hände verdirbt, um jemanden aufmerksam zu machen. Vielleicht weiß er auch, das wird gar nichts mehr bringen. Es gibt an einer anderen Stelle eine Aussage von ihr, wo sie deutlich macht, wenn Gott weiß, der Fall ist hoffnungslos, dann schenkt er den Menschen manchmal einfach nur Ruhe und Frieden weil es das einzige Leben ist, das sie haben werden. Das muss uns auch bewusst sein. Manchmal tut Gott nichts Erzieherisches mehr, weil er sich sagt, es ist umsonst, es wird nichts ändern. Ich lasse ihn in Ruhe, ich segne die Person vielleicht sogar, denn mehr als dieses Leben wird bei der Person nicht drin sein. Das ist viel trauriger, als wenn eine Kuh oder ein Pferd stirbt und mir damit bewusst macht, dass ich meine Prioritäten neu ordnen muss. Der Zehnte ist ein Zeichen der Wertschätzung Gottes. Und ihr findet hier in Klammern noch etwas mit zugefügt, was ganz wichtig ist in dem Zusammenhang. Warum halten viele ihren Zehnten zurück? Viele von denen, die ihn nicht zahlen. Das, was ich hauptsächlich gehört habe als Begründung ist, mir gefällt nicht, was mein Prediger macht. Der arbeitet zu wenig, der arbeitet falsch, der predigt nicht interessant genug oder was auch immer. Der Zehnte ist eine Wertschätzung Gottes, nicht des Predigers oder der Gemeinde. Ich glaube, wir alle können etwas finden, was uns an der Gemeinde nicht gefällt. Oder an unserem Prediger oder an Gemeindeleiter oder dem Sabbatschulleiter oder irgendjemandem. Aber das hat mit dem Zehnten nichts zu tun. Den Zehnten gebe ich als Wertschätzung dessen, was Gott für mich getan hat und tut. Ich muss das trennen. Ich möchte euch aber auch sagen, wie ich damit umgegangen bin. Ich habe mit 16 Jahren angefangen, den Zehnten zu zahlen. Ich hatte damals Bibelstunden, ich habe von dem Zehnten damals dann gehört und habe von meinem Taschengeld gegeben, zuverlässig, immer bis heute. Ich habe auch nie eine Ausnahme gemacht, egal wie wichtig mir andere Dinge gewesen sind. Aber es gab Momente, in denen ich mir dachte, ich möchte den Prediger mit dem, was er da tut, nicht unterstützen. Mir hat ein ganz einfacher Gedanke geholfen. Ich habe mir dann jedes Mal die Prediger in Erinnerung gerufen, die ich unterstützen möchte. Und ich bin sicher, jeder von euch kennt irgendwen, wo ihr sagt, den würde ich gerne unterstützen. Da das Geld alles in einen Topf fließt und dann verteilt wird, könnt ihr euch sagen, es ist genau mein Geld, das genau dort ankommt. Damit habe ich mich trösten können, wenn solche Momente kamen. Und letzten Endes ist die Verantwortung der Haushalter Gottes auf höherer Ebene, die damit umgehen. Und natürlich auch Gottes zuletzt, dass er eingreift, wo etwas nicht gut läuft. Aber er hat nie gesagt, dass wir deshalb den Zehnten nicht bringen müssen oder sollten, nur weil etwas nicht so läuft, wie er es gerne hätte. Haggai 1. So spricht der Herr der Herrscharen. Dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai. Ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt? Und nun, so spricht der Herr der Herrscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber ihr werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber seid noch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einen löchrigen Beutel. Erkennt ihr hier die Maßnahmen Gottes zur Erziehung? Was wir in dem Zeugnis Ehrenweiz vorher gelesen haben, ist genau hier in dieser Zeit passiert. Es scheint ein ewiges Prinzip zu sein, dass Gott so immer wieder wirkt, um Menschen aufzurütteln. Verse 9 bis 11 lesen wir dann. Ihr habt nach vielem ausgeschaut und siehe, es wurde wenig. Und brachtet ihr es heim, so blies ich hinein, also weggeblasen. Weshalb das, spricht der Herr der Herrscharen, wegen meines Hauses, das verödet da liegt. Während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus. Mit anderen Worten, was kümmert mich die Gemeinde? Hier geht es ja nicht um den Bau eines Hauses, hier geht es um die Gemeinde mit allem, was dazugehört. Was kümmert mich das? Da können die anderen geben. Ich kümmere mich um das, was ich finanziell brauche für mein eigenes Leben. Deshalb hat um euretwillen der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Ich habe eine Dürre gerufen über das Land und über die Berge, und über das Korn und über den Wein und über das Öl und über das, was der Erdboden hervorbringt. Und über die Menschen und über das Vieh und über allen Arbeitsertrag der Hände. Alles ist betroffen, weil die Israeliten ihre Finanzen nicht ordentlich geordnet hatten in dieser Zeit. Und Gott ruft sie hier auf, umzukehren. Dann kommt aber, und das schätze ich so hier in diesem Propheten, dann kommt aber auch die Umkehr und eine entsprechende Segensbotschaft. In Haggai 2. Nun richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag an und darüber hinaus. Mit anderen Worten, prüft mich doch hierin. Davon haben wir eben schon gelesen, Malachi 3, Vers 10. Prüft mich, spricht der Herr, wenn es um Geld geht. Sonst sagt er nie, dass wir ihn in dieser Art prüfen sollen. Aber hier kommt der Gedanke wieder auf. Richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag an und darüber hinaus. Bevor Stein auf Stein gelegt wurde am Tempel des Herrn, wie erging es euch da? Kam man zu einem Getreidehaufen von 20 Maß, wurden es 10. Kam man zur Kelterkufe, um 50 Pura zu schöpfen, wurden es nur 20. Ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilben und alle Arbeit eurer Hände mit Hagel. Und ihr seid nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag an und darüber hinaus. Vom 24. Tag des 9. Monats an. So genau gibt Gott es an. Es muss also so deutlich werden, dass man tatsächlich sagen kann, vor dem 24. war es so, ab dem 24. lief es anders. Vom 24. Tag des 9. Monats an, nämlich von dem Tag an, als die Grundmauern des Tempels des Herrn gelegt wurden, richtet euer Herz darauf, von diesem Tag an will ich segnen. So deutlich ist Gott hier in seiner Pflicht. Wenn ihr eure Pflicht bringt, sagt er, werde ich meine bringen, und zwar sofort, keine Verzögerung. Ihr müsst mich nicht daran erinnern. Ab dem Tag, an dem ihr treu seid, werde ich segnen. Das bedeutet, auch wenn ihr es vorher nicht wart, werde ich nicht sagen, jetzt gucke ich mal, ob ihr es ernst meint. Oder die 2 Jahre, in denen ihr nicht treu wart, die lasse ich jetzt mal verstreichen. Und dann beginne ich zu segnen. Könnt ihr doch machen, könnt man doch verstehen. Ist nicht so. Mit anderen Worten, wenn wir jetzt sagen, ich mache das ordentlich, wird er auch ab jetzt segnen. Egal, was vorher war. Den Zehnten zu geben ist ein Zeichen der richtigen Prioritäten. Den Gedanken verbinden wir gerne mit dem Sabbat. Das ist ja auch richtig, wenn es um die Zeit geht. Aber das Gleiche muss beim Geld gegeben sein. Ich denke dann an das Gleichnis von dem reichen Bauern in Lukas 12. Jesus spricht hier, seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach, das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm, du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist bei Gott. Hier geht es nicht nur um den Zehnten. Der Zehnte ist ein Teil. Hier geht es auch um die Gaben. Was hat er gemacht mit all dem Geld, das er hatte? Warum baut er sich lieber größere Scheunen, als zu schauen, wer geht an meiner Tür vorbei, der vielleicht was bräuchte? Wie sieht's in meiner Stadt, in meinem Ort aus? Wie sieht's in meiner Gemeinde aus? Wo werden Gelder gebraucht? Der Mann hätte viel Gutes tun können. Und wenn seine Seele dann gefordert wird, wenn er dann stirbt, hätte er reichen Lohn bei Gott gehabt. Wie setze ich meine Zeit ein, ist ein wichtiges Prinzip der Haushalterschaft. Wie setze ich mein Geld ein, das macht Jesus hier ganz deutlich, ist ein anderes Prinzip, für das wir gerade stehen müssen vor unserem Herrn. Und zuletzt noch folgender Gedanke, anknüpfend an das Diagramm, das ich euch gezeigt habe und das rasche Abfallen, das man nach der Lektion über Haushalterschaft gesehen hat. Der Zehnte ist systematisch und nicht sporadisch zu geben. Es ist menschlich, dass man mal was vergisst. Deshalb ist es wichtig, dass wir ein System haben, nach dem wir handeln. In unserer Gesellschaft heute ist es ganz einfach. Wir haben meist regelmäßigen Geldeingang. Das mag vom Arbeitgeber sein, das mag von irgendeiner Sozialbehörde sein, von der wir Geld bekommen, oder Kindergeld vom Staat oder was auch immer. Wir haben einen festen Geldeingang. Warum nicht auch einen festen Geldausgang für den Zehnten per Dauerauftrag? Es ist schön, wenn die braunen Tütchen hier in das Körbchen wandern, und das ist auch vorbildlich für die Kinder, keine Frage. Aber viel lieber ist es allen Schatzmeistern, das kann ich euch sagen, wenn ein Dauerauftrag eingerichtet ist. Denn so ein Tütchen dort abzugeben, das geht mal vergessen. Und vielleicht erinnert man sich irgendwann nicht mehr, wie viele Monate habe ich denn schon bezahlt oder habe ich nicht bezahlt. Ein Dauerauftrag geht nicht vergessen. Der ist immer pünktlich und zuverlässig. Und genau die Zuverlässigkeit brauchen ja auch die Menschen, die angestellt sind im Werk, die auf ihr Gehalt wieder warten. Und diesen Gedanken finden wir auch in der Bibel, 1. Korinther 16. Was aber die Sammlung für die Heiligen betrifft, macht auch ihr es so, wie ich es für die Gemeinden von Galatien angeordnet habe. An jedem ersten Tag der Woche lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle an, je nachdem er gedeihen hat. Mit anderen Worten, je nachdem, wie viel ihr verdient. Damit nicht erst dann, wenn ich komme, Sammlungen geschehen. Der erste Tag der Woche, warum? Weil das der erste Arbeitstag war. Da hat man als Tagelöhner, was die meisten damals betraf, seinen Lohn bekommen. Und damit es nicht vergessen geht, sollte man am Abend gleich davon einen Teil beiseite legen. Zehnten, wie auch sonstige Gaben. Denn wenn es dann nur sporadisch geschieht, wird es immer weniger sein. Da ist es wichtig, Systematik reinzubringen, am besten durch einen Dauerauftrag. Bei Zehnten und auch bei Gaben, da sollten wir darauf achten, nicht nur die restlichen Münzen, die sich zufällig noch in unserem Portemonnaie befinden, wenn wir zum Gottesdienst kommen, dass nicht nur die gegeben werden. Denn das ist nicht viel in der Regel. Der Zehnte ist ein göttliches Versprechen für wirtschaftliches Wohlergehen, ein Zeichen der Wertschätzung Gottes, ein Zeichen der richtigen Prioritäten in unserem Leben. Und der Zehnte sollte systematisch und nicht sporadisch gegeben werden. Gerade als Adventisten haben wir die Verantwortung, nicht nur unsere Zeit nach Gottes Geboten zu takten, sondern auch unsere Finanzen nach seinen Geboten zu ordnen. Ellen White schreibt dazu, besonders auf unsere Zeit bezogen: Das Neue Testament setzt das Zehntengebot nicht neu ein. Ebenso wenig wie den Sabbat, denn die Gültigkeit von beiden wird vorausgesetzt und ihre tiefe geistliche Bedeutung erklärt. Wir sind in dieser Welt auf dem Prüfstand, um unsere Brauchbarkeit für das künftige Leben festzustellen. Niemand wird den Himmel betreten können, dessen Charakter von Selbstsucht befleckt ist. Deshalb muss Gott uns jetzt darin prüfen, wie wir mit den uns anvertrauten zeitlichen Gütern umgehen, damit erkennbar wird, ob er uns ewige Schätze anvertrauen kann. Hier verbindet sie auch beides miteinander, den Zehnten und den Sabbat. Das, was die größten Prinzipien, Parameter unseres Lebens sind, beides muss Gott geweiht sein. Wir sind hier auf dem Prüfstand, sagt sie, damit er sieht, ob wir auch wirklich treu sind in beidem, was uns so wichtig ist. Wem gehört der Zehnte? Den Arbeitern im Weinberg, wie wir es gerne nennen, die das ewige Evangelium verkündigen. Das bedeutet, wir können den Zehnten nicht irgendjemandem geben. Auch nicht irgendeiner Kirche, die nicht das volle, ewige Evangelium verkündigt, mit allen Geboten. Wir können den Zehnten auch nicht irgendeiner wohltätigen Organisation spenden. Dafür ist er nicht gedacht. Gaben können wir dafür sehr wohl einsetzen, aber nicht den Zehnten. Der Zehnte wird der Gemeinde zur Verfügung gestellt, die für die Sammlung verantwortlich ist, um sie dann auf höherer Ebene mit einem weiteren Blick als nur Ortsgemeinde richtig, geschickt, systematisch zu verteilen. Wie das passiert, werde ich euch gleich noch zeigen. Der Zehnte wird Gott gegeben, nicht der Ortsgemeinde oder dem lokalen Prediger. Er wird von der Gemeinde verwaltet, damit die Verkündiger, die Vollzeit im Dienst sind, Prediger und zum Teil auch Lehrer, ein bestimmter Prozentsatz auch ihres Gehalts darf vom Zehnten gezahlt werden, um ihnen den Lebensunterhalt zu gewähren. Der Zehnte ist also nicht abhängig von der Leistung eines Predigers oder den Schwerpunkten und Aktivitäten einer Gemeinde. Es geht weit darüber hinaus. Es geht immer um den Lebensunterhalt von Menschen. Der Zehnte darf nie eingesetzt werden, zum Beispiel für Bauprojekte. Wenn ihr euch wundert, warum immer wieder gesammelt wird für neue Gebäude, dann einfach aus dem Grund, dass der Zehnte nie dafür verwendet werden darf. Kein Cent davon. Darf nur für Gehälter verwendet werden. Schauen wir uns noch drei der häufigsten Fragen an. Brutto oder netto? Eine Umfrage wäre jetzt mal interessant. Ich werde es nicht machen an der Stelle. Aber was klar ist, da herrscht immer wieder Unklarheit in unseren Gemeinden. Es herrscht keine Unklarheit, wenn ihr die Schatzmeister fragt oder unsere weltweiten Richtlinien fragt. Da ist es brutto. Nicht netto. Also das, was mein Arbeitgeber mir gerne überweisen würde, wenn der Staat nicht vorher reingrätschen und seinen Teil wegnehmen würde. Ja, das, was auf dem Lohnzettel als brutto ausgewiesen wird, bevor die Abzüge kommen. Warum ist das so? Jetzt könnte man sagen, es kommt doch nur das Netto bei mir an. Was soll ich den Zehnten von etwas geben, das sich nie in meiner Tasche befunden hat? Wenn ihr vom Netto geben würdet, dann müsstet ihr jede Leistung, die der Staat euch zur Verfügung stellt, Sozialleistungen wie infrastrukturelle oder Behördenleistungen, verzehnten. Ihr müsstet jedes Mal, wenn ihr zum Arzt geht, für den die Sozialversicherung vorher schon abgezogen wird, müsstet ihr die Leistung berechnen und den Zehnten zahlen, denn das ist euch gerade zuteil geworden. Wenn euer Kind in eine Schule geht, für die ihr nicht bezahlt, außerhalb Bogenhofens, außerhalb unserer Privatschulen, dann müsstet ihr berechnen, wie viel das gerade kostet und müsstet den Zehnten zahlen. Übrigens, kleine Randbemerkung, als ich in Mainz studierte, ich habe dort mal angefangen, Physik zu studieren, meine erste Vorlesung, der Physikprofessor hat uns vorgerechnet, wie viel der Staat für jeden der 600 Studenten, die dort in der Vorlesung saßen, pro Jahr bezahlt. Das war das Erste, was er für uns neue Studenten damals gemacht hat. Eine lange Liste. Und am Ende, wenn ich mich recht erinnere, kam raus, der Staat bezahlt mit Infrastruktur auf dem Campus und allem für jeden von euch Studenten pro Jahr etwa 1 Million. War das noch D-Mark? Das war noch D-Mark. 1 Million D-Mark. Das hätte ich nie gedacht. Jetzt geh mal hin und verzehnte das für 3, 5 oder noch mehr Jahre des Studiums. Wenn ich die Straßen benutze und vielleicht keine Maut dafür bezahlen muss, so wie in Deutschland, rechnet die Kilometer zusammen und was das kostet. Und dann verzehntet das. Das soll genügen als Beispiele. Ich denke, das Prinzip ist klar geworden. All die Leistungen, die ich kostenlos in Anspruch nehme, die aber etwas kosten, verzehnte ich nicht, weil ich meinen Teil vorher gezahlt habe an den Staat. Aber das habe ich verzehntet. Was, wenn man zu wenig hat? Es ist ein relativer Anteil, den ich gebe. Wenn ich wenig habe, gebe ich weniger. Und ich hatte schon mit Personen zu tun, die haben tatsächlich sehr, sehr wenig Geld gehabt. Ich glaube, hier sind Verwandtschaft, Freunde und Gemeinde in der Pflicht, mit auszuhelfen. Aber das endet nichts an der Pflicht der Person, von dem, was sie bekommt, den Zehnten zu zahlen. Und wenn das nur das Schärflein der Witwe ist, über das Jesus damals sich so sehr gefreut hat, als er bei dem Opferkasten im Tempel saß, dann ist es eben nur dieses Schärflein einer Witwe. Und dann ist es nicht mehr, was erwartet wird. Jeder zahlt den gleichen Prozentsatz. Und zuletzt, was passiert damit? Ich habe hier die Zahlen von der letzten Amtsperiode in Österreich. Das sind die Jahre 2018 bis 2022. Anfang 23 waren Wahlen, so ist dieses Jahr nicht mehr mit eingeflossen. Und ihr seht hier auf diesem Tortendiagramm, wohin das Geld geflossen ist. Und damit wird auch deutlich, da geht es um viel, viel mehr als nur die Ortsgemeinde oder den Prediger, den ich vielleicht gerade bei mir vor Ort erlebe. Das sind die Durchschnittswerte der letzten Amtszeit. Da seht ihr, es gehen 5% in Evangelisation und Medien. Es gehen weiter Evangelisationsprojekte. Die anderen Bereiche dienen ja auch der Evangelisation, muss ich hier deutlich sagen. Es geht auch in die Division und die Generalkonferenz. Das sind 9%, die dort fix weggehen für alles, was dort geschieht. 10% an die Schulen, die in Österreich unterhalten werden. Der Wert hat sich deutlich erhöht. Es sind aktuell 15%, die an die Schulen gehen. Von 18 bis 23 ist dieser Wert dramatisch angestiegen. Von sehr wenig auf jetzt 15%. Es geht in Pensionsfonds für pensionierte Prediger. Es geht an die Union, das bedeutet Administration plus Abteilungsleiter, alles, was dort geschieht und gemacht wird. Für die Gemeinden auch evangelistisch getan wird. Und 31% in das Personal, das direkt im Feld arbeitet. Prediger, Missionspioniere und so weiter. Da wird also viel, viel mehr mit unterstützt, als vielleicht nur die eine Person, die ich bei mir vor Ort vor Augen habe. Und das geht bis weltweit durch die Abgaben an die Generalkonferenz und die Division. Kommen wir langsam zum Schluss. Beim Geld hört die Freundschaft auf. Ich hoffe, dass das bei uns nicht so ist, wenn es um unsere Freundschaft mit Gott geht. Wenn wir seine Freunde sein wollen, dann müssen wir darauf achten, dass wir das Zeitgebot, aber auch das Geldgebot halten. Wenn wir den vollen Sabbat halten, die gesamten 24 Stunden, dann sollten wir auch den vollen Zehnten, die gesamten 10% des Bruttoeinkommens zahlen. Und wir dürfen die freiwilligen Gaben nicht übersehen, bei denen wir viel freier sind, was die Höhe angeht, wie auch die Zweckbestimmung. Da haben wir keine konkreten Gebote. Ich möchte schließen mit folgenden Gedanken. Psalm 127, Verse 1 und 2. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen. Hört ihr da auch Haggai im Hintergrund als Echo? Auch wenn Haggai später lebte, die Gedanken sind die gleichen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und esset euer Brot mit Sorgen, denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Wenn bei uns die Freundschaft zu Gott nicht beim Geld aufhört, sondern da gerade erst richtig losgeht, weil wir sagen, unsere Prioritäten ordnen wir gemäß dessen, was Gott sagt und nicht, was vielleicht so meine Befindlichkeiten oder meine finanziellen Wünsche sind, dann wird er uns auch im Schlaf segnen, das Werk unserer Hände. In Matthäus 6 sagt Jesus Folgendes: So seid nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Also all das, was man für Geld so kaufen kann. Denn nach diesem allen trachten die Nationen. Euer himmlischer Vater aber weiß, dass ihr das alles braucht. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Ordnet die Prioritäten, achtet darauf, dass zwischen euch und Gott alles im Reinen ist. Dann wird er darauf achten, dass es euch gut geht. Das ist seine Pflicht. Und bei Haggai haben wir gelernt, sofort, ab dem Tag, an dem wir das bei uns ordnen, wird er Segen schenken und sich um diese Dinge, die uns vielleicht Sorgen machen könnten, kümmern. Und zuletzt noch einmal folgender Gedanke, Malachi 3, Vers 10, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Hause ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Mein Aufruf an euch heute ist, nehmt Gott beim Wort. Wenn er hier sagt, prüft mich darin, dann nehmt dieses Privileg doch an, ihn auf die Probe zu stellen. In dem Bereich dürfen wir das tun. Wo das nicht eh schon geschehen ist, tut es. Macht vielleicht einen Tagebucheintrag, ob ab dem Tag, an dem ihr begonnen habt, den vollen Zehnten zu zahlen, ob ihr eine Änderung bemerkt. Ob das Auto vielleicht weiterläuft bis zur nächsten Reparatur. Die Waschmaschine oder der Trockner viele Jahre länger halten, als ihr es gewohnt gewesen seid. Ob vielleicht ein Projekt, das ihr vorhabt, sei es ein Haus, das ihr baut oder sei es vielleicht der Garten, den ihr verschönert oder was auch immer ihr braucht, ob das vielleicht günstiger zu haben ist, als ihr gedacht habt. Ob ihr vielleicht plötzlich von Freunden hier oder dort Dienstleistungen in Anspruch nehmen könnt, an die ihr gar nicht gedacht habt. Haltet die Augen offen, denn das wird uns in Haggai 2 ja auch gesagt. Achtet darauf. Eine Sache ist es, jetzt einen Dauerauftrag korrekt einzurichten. Eine andere Sache ist es auch, darauf zu achten, den Abgleich zu haben, um die Bestätigung zu erhalten, um zu wissen, es ist richtig und es ist gut, was ich tue. Gott möchte gerne Lob von uns haben für den Segen, den er uns schenkt. Und wir alle wollen doch das befriedigende Gefühl haben zu wissen, ich gehe gut mit meinem Geld um, oder? Dass ich weiß, wenn dieser Dauerauftrag eingerichtet ist und das zuverlässig wegfließt, um den Rest meines Geldes brauche ich mir keine Sorgen mehr zu machen. Gott gibt Acht auf meine Bedürfnisse. Das wünsche ich euch, diese schönen Erfahrungen und den Segen bis zum Übermaß. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.